Dornenstrupp, also besonders die Dialektik der Aufklärung, hat ja auch eine recht prominente Geschichte mit Raubdrucken und so weiter. Und wurde ja auch von sämtlichen, sagen wir mal, Gruppierungen um die 68er natürlich auch gelesen, von den Feministinnen, von den Radikalen, von den Studentenbewegungen. Also man kann in diesen Text quasi alles reinlegen, weil das so ein merkwürdiges, revolutionäres Element in sich trägt. Zugleich ist es aber so, kann man, und da schließt sich auch meine Frage an, also ist es denn nicht auch ein religiöser Text in irgendeiner Art und Weise, die vielleicht nicht das Katholische, aber dann doch zumindest das, also die jüdische Religion, da gibt es ja auch so eine Stelle, als eigentlich eine Maxime doch dann eigentlich trägt. Also jenseits Aufklärung als kapitalistisches, als Vollbringer des kapitalistischen Systems.
Weil, es ist schwer zu sagen. Also zunächst einmal kann man sagen, es gibt eine implizite normative Seite. Ja? Das heißt, er sagt, ja, die Menschen sind abgerichtet und das und jenes und so. Und man kann ja sich fragen, was ist schlimm daran? Gut, bei Foucault ist es ein bisschen anders, weil er sozusagen cleverer war in gewissem Sinne und soziologischer. Und es gibt so einen Erpressungsmoment in seinen Schriften, nämlich er doch die ganze Zeit zeigt, dass bestimmte Menschen aus dem System ausgeschlossen und unterdrückt werden, weil sie diese Kriterien der Rationalität nicht erfüllen können. Durch diesen humanistischen Affekt, ja, und Solidarität mit diesen Menschen, ja, kann er behaupten, es gibt sozusagen eine Solidarität mit der Ausgeschlossenen, die uns dazu zwingt, dieses System der sozialen Verwaltung abzulehnen und in Frage zu stellen. Bei Adorno ist es nicht ganz klar, ja, weil er halt nicht so genau zeigt, wer da im Grunde, na du, Antisemitismus, ja, aber Antisemitismus ist ein regionales deutsches Phänomen. Ja, also, ja, also, man kann, ja, es ist so eine Besonderheit, das liegt nicht sozusagen in der Sache selbst, es ist eher provinzielle Variante. Weil wir kennen faschistische Regime, die absolut nicht antisemitisch waren, wir kennen faschistische Regime, die antisemitisch waren. Und wir kennen und so ein liberal-faschistisches Regime, wie in Amerika, wie er das versteht, ja, war auch in der Zeit vielleicht antisemitisch, aber wurde dann nicht mehr. Ja, das heißt, Antisemitismus ist ja kein wirklich wichtiges Ding. Die Grundanalyse der Gesellschaft aber zwingt uns nicht, wie bei Foucault, zu denken, dass die Ausgeschlossenen sein, dass jemand ausgeschlossen sein muss, auch systematisch, nicht aus historisch-provinziellen Gründen des historischen Provinzialismus, aber aus systematischen Gründen. Und so hat man das Gefühl, warum regt man sich überhaupt auf? Ja? Ich glaube, viele haben so ein bisschen so auf Adorno zu reagieren. Ja, aber woher kommt die ganze Aufregung? Ja, und warum ist es eigentlich so schlimm, determiniert, abgerichtet und so weiter zu sein? Ja? Wir gehen doch gerne in den Zirkus. Ja, ich meine, abgerichtete Tiere sind auch Tiere. Ja, und auch interessant anzusehen. Das heißt, es gibt eine Normativität nicht ganz von dieser Welt. Und dann kann man schon sagen, dass es hier so ein gewisser Transzendentalismus mitschwingt. Ja? Dass sozusagen diese Ablehnung einer solch organisierten Gesellschaft, Gesellschaft. Kann nur so etwas wie einen religiösen Grund haben. Das spürt man an einer Stelle, wo er die Mechanismen beschreibt und analysiert, durch die diese Abrichtung, durch die Massenkultur eigentlich verzogen wird. Ja? Das bezieht sich übrigens auch auf die Situation mit Schönhofer. Er spricht darüber, dass der Mechanismus ist der Mechanismus der Identifikation und Projektion. Ja? Er benutzt ein bisschen psychanalytische Begriffe, indem er sagt, dass wenn ich eben eine Geschichte von Grimaldi-Familie lese oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann identifiziere ich mich mit den Helden. Ich frage mich, was ich tun würde, wenn meine Freundin mich verlassen hätte und so weiter in dieser Lage. Und diese Identifikation ist eben das, was mich auf erzieht, ja, weil das ist der Mechanismus der Erziehung, aber das ist auch eine Identifikation, die mich sozusagen gefangen hält, weil ich sozusagen, ich bin dann im Film, gewissermaßen, ja. Ich bin im Film, in der Serie und in der Welt. Und an dem Punkt, also am Punkt der Ablehnung der Identifikation als Grundform des ästhetischen Verhältnisses, kann man sicherlich und hat man oft, ja, kann man und hat man oft so etwas wie eine jüdische Theologie diagnostizieren, die sozusagen uns warnt, uns sozusagen der Idolen, sich mit Idolen zu identifizieren. Man kann hier ein ikonoklastischer Gestus in der Tradition des jüdischen Messianismus herauslesen. Viele Kritiker und viele Analytiker haben das gemacht. Ja? Also wenn man sich fragt, warum soll ich mit dem Kunstwerk nicht identifizieren? Warum soll ich mit sakralen Ort nicht identifizieren? Warum soll ich mit Heimat nicht identifizieren? Warum soll ich mit einem bestimmten Volk, sei es deutsches Volk, sei es auch jüdisches Volk, identifizieren? Warum soll ich mit nichts identifizieren? Ja? Weil aus der Perspektive des jüdischen Messianismus bedeutet das eine Absage an das Warten auf der Ankunft des Messias, die eine Trennung von alledem mitimpliziert. Ja, das heißt, ich muss sozusagen von die ganze Zeit bereit sein, mich von allem zu trennen. Ja, so wird, das ist hier bei Christus ja, der Fall. Ja, wir fragen, ja, nachdem er predigt, ja, wie gesagt, deine Familie wartet auf dich, ja, Mutter und Schwester und so. Und er sagt, ich habe keine Familie, ich habe keine Mutter. Das heißt, an dem Moment, an dem man beginnt, messianisch zu denken und zu agieren, man trennt sich von allem, man hat keine Familie mehr. Nicht einmal eine eigene Familie, von guter Zeit und schlechter Zeit, ganz zu schweigen. Das heißt, diese innere Trennung von allem, ja, diese Absage der Identifikationsverfahren, da ist der Punkt, ja. Ein neuralgischer Punkt. Weil sonst ist man Gefangener einer Welt. Ja. Gefangener der Matrix. Ja. Man kann aber immer sagen, die Frage ist immer möglich, warum nicht. Ja. Warum soll ich nicht ein Gefangener sein? Warum gefangen zu sein und Sklave zu sein schlechter ist, als zu regulieren und auf die Erlösung zu warten. Es ist echt nicht klar.
Ja, es geht ja um die Wahrheit.
Nein.
Und es eben nicht, ja.
Nein, es geht
nicht um das Richtiges im Falschen und so.
Ja, ja. Ja, ja, es geht um die Wahrheit. Aber Das ist wiederum so eine Sache, ja? Mit der Wahrheit. Also er ist von jüdischer Tradition trainiert, er ist von Nietzsche trainiert und er weiß, dass es keine Wahrheit gibt. Ja? Das heißt, die Erlösung, wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist es eine Wahrheit, die uns versklavt, indem wir sozusagen uns fühlen, verpflichtet fühlen, dieser Wahrheit zu folgen. Ja? Uns dieser Wahrheit zu unterwerfen, das ist dann der Teil der Aufklärung, das Herrschaftsverhältnis. Das heißt, die richtige Erlösung ist auch eine Erlösung von der Wahrheit. Letztendlich. Ja? Es ist eine Erlösung von allen Bindungen, inklusive der Bindung der Wahrheit. Die Wahrheit, er ist sozusagen schon nach der Nietzscheanischen Analyse, ja, wo man sich fragt, warum braucht man die Wahrheit? Und Nietzsche sagt, dass dieser Wille zur Wahrheit, dieser Wille, Wahrheit zu erkennen, auch eine Wille zur Unterwerfung ist, auch eine Form des Sklaverei, auch innerlich, ja, mit voraussetzt eine Bereitschaft, und sich zu unterwerfen und sich zu unterstellt zu fühlen. Ja. Diesmal keine Autorität, ja, und kein Regime, sondern eben zumindest dann der Wahrheit. Ja, wenn nicht dann schon. Ich glaube, Adorno schon abzielt auf eine totale Freiheit. Ja, das ist ganz klar. Das ist eine totale Freiheit. Was er intendiert, ist eine totale Freiheit. Aber diese totale Freiheit von allem, von der Kunst, von der Wahrheit, von Wissenschaft, von der Politik und so weiter und so fort, diese absolute Freiheit, die ist auch, wie soll man sagen, das kann man kritisiert werden, als Luxushotel Abgrund, ja, oder so etwa. Das ist auch eine Art Erlebnis. Ja. Das Problem ist, dass man sozusagen, dass die Wahrheit uns nicht gegeben ist, sondern Freiheit wird uns als Erlebnis der Freiheit gesehen. Erlebnis ist ein Erlebnis, dem man vielen anderen Erlebnis und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, dieses Erlebnis muss auch kritisiert werden. Ja. Es muss auch gezeigt werden, dass es kein Erlebnis der Freiheit gibt und erlebt Kafka und erlebt Beckett, weil sie zeigen, dass es Freiheit nicht gibt. Ja? Also die letzte Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass auch die Freiheit nicht gibt, in dem Sinne, dass man Freiheit als effektiv existierende gesellschaftliche oder psychologische Zustand erreichen und erleben kann. Also nicht einmal das Erlebnis der Freiheit ist zugelassen, weil das Erlebnis der Freiheit versklavt ja auch, ja? Weil man denkt, jetzt bin ich frei, also ich bin der Sklave meiner eigenen Freiheit. Also nicht einmal das hier ist zugelassen. Das war seine Kritik von Sartre. Das ist Sklave seiner Freiheit. Also wir von allem weg, ja, will alles vermeiden, ja, will nirgendwo platziert werden, ja, nirgendwo taxiert werden. Will entgehen. Ja, es ist so eine Flucht im Grunde. Ein riesige Diskurs über das permanente Fliehen. Das ist eine Philosophie auf der Flucht und alles fliegt. Man kann ja sicherlich sagen, dass der einzige mögliche Form der Philosophie in unserer Zeit. Aber es ist interessant, dass er zu, was gegen Adorno spricht, aber auch für Adorno spricht. Das ist immer eine Meinung, die gesagt. Dass es zu arrogant ist, zu hochmütig, dass er keine zusätzlichen Gründe einführt. Ja? Wie eben Foucault, er ist auch so arrogant genug, ja? Und auch freiheitsliebend. Aber er will das nicht gestehen. Ja? Er sagt, ich bin nur solidarisch mit dann zum Beispiel den Patienten, die der Psychiatrie oder die Gefangenen und der Ausgeschlossenen, sozusagen erschafft zumindest virtuell so etwas humanistische Wärme. Ja. Und sozusagen macht Verbesserungsvorschläge, ja, in eine oder andere Richtung. Ja. Und Adorno würde sagen, wenn man Verbesserungsvorschläge macht, man hat schon alles akzeptiert. Sonst kann man das auch nicht verbessern. Er ist auch nicht wie Freud, ja, der sagt, ich will mit meiner Mutter schlafen und das wird mir nicht erlaubt. Deswegen rebelliere ich ewig hier, sozusagen, gegen das Verbot. Er will sich überhaupt nicht festlegen. Nicht psychologisch, nicht psychoanalytisch, nicht. Es ist eine große Virtuose. Ja, eine große Virtuose. Nicht im Sinne der falschen oder für ihn falschen humanistischen Wärme, ja, nicht in Solidarität und so weiter. Er will überhaupt nichts, nicht.
Deshalb könnte man sagen, dass Adorno selber auch schon der Philosoph des Marktes ist, sozusagen, weil er total flexibel ist, sich immer über die Widerstände auch im Prinzip in die Lücke findet und sofern sich das wieder sklerotisiert, auch wieder weiter liest und so.
Ja, in dem Sinne, dass er ist sozusagen offen. Ja, ich sehe offen. Es ist ein bisschen wie viele Künstler machen so ein offenes Werk, ja, und rebellieren und protestieren gegen alle Interpretationen, weil sie denken, das macht der Kundensegment oder der Marktsegment so eng. Ja, so wie Pollock war gegen Greenberg und feministische oder quasi feministische Künstler waren gegen Rosalind Krauss und so weiter. Weil sie haben alle gegen diese Verengung, ja, zur engen Interpretation, die zwar eben lohnend ist und so weiter, aber das Gefühl gibt, es ist nicht ganz frei, nicht ganz offen. Es ist diese Tendenz, jede Festlegung zu umgehen. Sicherlich eine ein bisschen paranoide Tendenz, ja, weil man setzt ja sicherlich voraus, eine Instanz, die sich ständig festlegen will. Wir können aber uns vorstellen, und tatsächlich ist das so, dass es schlicht und einfach niemand sich dafür interessiert. Meine, ja, das ist so ein Effekt einer Paranoia.
Das ist ja die klassische antisemitische Kritik,
dass
man sagt,
Antisemitismus
ist sozusagen eine Identifikation von Juden auf der Flucht und in der Diaspora und Geld.
Ja. Ja, sicherlich. Man kann Adorno leicht so interpretieren. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Widerstand in seinen Texten, den ich nicht so interpretieren lässt. Diese Interpretation aber, und das ist das Problem, nicht nur mit Antisemitismus, allen anderen Formen solche Unterscheidungen und Spezialisierungen besteht darin, dass, ja gut, ja, generell ja, okay, warum nicht, ja. Aber dann fragt man sich, bitte kritisieren Sie, ja, also wie unterscheiden sich konkret Juden von den Nicht-Juden, ja? Oder jüdische Philosophie von nicht-jüdischen Philosophie und so weiter und so. Und dann wird es schwierig, ja? Weil, na gut, und was ist mit der Sokrates? Es ist nicht absolut das Gleiche. Er will der Hölle entgehen, er will alle Meinungen gehen, er ist nicht bereit, irgendwelche Meinungen zu akzeptieren, er will nicht bereit, irgendwelche Lebensformen zu akzeptieren. Er ist nicht bereit, die Lebensform der Philosophie zu akzeptieren. Er ist nicht bereit zu akzeptieren, dass er überhaupt ein Philosoph ist und irgendwas weiß, weil er das Wissen nur liebt, aber nicht weiß, ja, ist nicht bereit zu akzeptieren eine Erleuchtung. Dann geht er zurück in die Hölle. Ja. Er ist immer auch nicht bereit, irgendetwas zu akzeptieren. Sagrada Socrates ist eine Figur, das durch und durch steht in der griechischen Tradition. Ich sage jetzt nicht Plato, ja, da hat sehr vieles akzeptiert. Aber Socrates als Figur ganz bestimmt nicht. Ja. Und wir können auch Hegel so lesen und so lesen.
Das ist ironisch, das heißt, sein Verhältnis zur Transzendenz ist keines unbedingt der festen Erwartungen, die ihn ständig ansaugt, sondern er hat immer so ein irgendwie spielerisches Verhältnis dazu. Er würde nicht sagen, dass er sich gerade auf den direkten, er weiß nicht, wo die Wahrheit sich eigentlich befindet, insofern findet er sich auf dem Weg dahin, während sozusagen das messianische Element doch eins ist, das sozusagen ständig einen Sog aus der Zukunft produziert.
Ja.
Und das ist quasi die Dynamis, die auch dann die Dynamis des Marktes ist, weil so ist es viel ambivalenter.
Ja gut, aber bei Adorno auch. Ja. Ich meine, man muss Adorno auf der anderen Seite vergleichen mit Rosenzweig, der hundertprozentig sein Essentiel Deppelmann. Er wird oft verglichen mit Levinas, also mit denen, die tatsächlich in jüdische theologische Tradition sich selbst stellen und diese Tradition radikalisieren. Und Derrida macht das auch, mehr oder weniger explizit. Aber Adorno macht das zum Beispiel nicht. Und es gibt interessante Texte, die er geschrieben hat über Kafka. Und zwar über den Versuch, Kafka zu theologisieren, im Sinne der jüdischen theologischen Tradition. Schon beginnt mit Max Brod in seinem Kommentar zur Produktion der Schrift und so weiter. Und dann seine Auseinandersetzung mit Gershom Scholem. Man muss ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Adorno, Scholem und Benjamin, die haben zu dritt studiert, ja, und sind überhaupt die gleichen. Okay. Und dann, Adorno setzt sich von Scholem absolut ab. Und zwar so radikal, dass Scholem im Grunde keine Möglichkeit hat. Adorno hat sehr vieles kontrolliert im durchschnittlichen Bereich. Er emigriert nach Israel, was seine Haut rettet. Ja, relativ früh. Und Adorno schreibt einen Text nach dem anderen, wo er alle Versuche ironisiert, Kafka und so in diese jüdische Tradition einzuschreiben. Das, was zum Beispiel dann später Derrida macht. Ja, und zwar auf sehr ziemlich systematische Art und Weise. Weil er sagt ständig, es ist aber sehr modern. Ja, es ist nicht irgendwelche Geschichten über irgendwelche messianische Versprechen. Es ist das, was jetzt passiert und in keine Perspektive gestellt werden kann, auch in keine historische Perspektive, keine religiöse Perspektive, beginnt wieder diese Verwahrung und keine theologische Perspektive. Nicht einmal, es ist einfach so, wie es Kafka macht. Ja? Das steht in keiner anderen Perspektive. Man kann das, was Kafka macht, nicht subsumieren unter einer Tradition. Ja? Das macht Derrida, das macht das Derrida affirmativ. Aber Adorno will es nicht machen. Er will modern, absolut modern sein. Er will jemand sein, der auch unter einer Tradition eine Theologie sich nicht subsumieren lässt. Auch in seinem Nicht-Subsumieren auch nicht subsumieren lässt. Ja, er will kein Beispiel sein von irgendwelchen Traditionen. Er wehrt es in Bezug auf Kafka ziemlich entschieden ab. Ja. Genauso wie zum Beispiel, er sagt, er beginnt eigentlich seinen Text mit der Kritik, also diese Passage, mit dem Machtmittel, beginnt mit der Kritik an Benjamin, der auch so läuft, ja, wo er sagt, einige sagen, das ist alles das Technische, das ist Benjamin. Und alle sagen, es wird die Technik, Reproduktion und Distribution und so weiter, werden dieser Zustände geschaffen, ja, der Massenkultur. Aber Technik ist keine Erklärung. Weil wir können diese Prozesse nicht unter der technischen Prozesse subsumieren. Technische Prozesse vielleicht spielen in diese Richtung, ja, aber die haben keine kausale Kraft, um diese Prozesse insgesamt zu erklären. Also das ist wiederum, das ist nur die Totalität des Prozesses, nur das Ganze kann das erklären. Und es gibt keine monokausale Erklärung, auch technische nicht, dann kann man monokausale Erklärung.
Es gibt bei Adorno doch ein Element, es gibt auch ein Element der Utopie, ist ein ganz häufig gebrauchter Begriff, eben der eben doch der Idee, dass auch die zweite Natur politisch zunehmen wird. Vielleicht tatsächlich ein Analog zu Benjamins Idee einer profanierten theologischen Tradition, also einer profanen Erleuchtung.
Ja. Ja, ein bisschen schon, aber für ihn ist es da alles zu sentimental, was Benjamin macht. Ja. Er hat das gehasst, er ist wissen, dass er war. Und Benjamin war auf der einen Seite befreundet, auf der anderen Seite, er konnte alles, was er sagt, nicht ertragen. Weil es schien ihm alles zu humanistisch und sentimental. Ja. Und er hat doch ständig gesagt, dass im Grunde die einzige Gestus der Utopie ist der Hass auf die Utopie. Ja. Er spricht eben über Kafka und Beckett als die Autoren, die Unerträglichkeit, ja, eines sozusagen guten Zustandes beschreiben. Das ist eben die Unmöglichkeit des Wahren und Unwahren. Ja. Die können es nicht ertragen, wenn alles gut läuft. Ja. Sie würden auch die Utopie nicht ertragen. Ja. Er war von Dostoevsky schon trainiert, der gesagt hat, ich würde mal einen Kristallpalast bauen für die ganze Menschheit, würde jemand sie betrunken machen, ohne in betrunkenen Zustand das zerstören, das ist auch gut so. Ja. Das ist ja, er will das alles nicht, er will überhaupt keine Versöhnung, ja. Er will überhaupt nichts.
Aber es gibt auch so trotzdem so ein dialektisches Moment der Eskalation, also ja, je weiter wir die Ablehnung treiben und je finsterer die Düsternis wird, desto stärker erscheint so ein Licht der Hoffnung. Also sozusagen alle Hoffnung spinnet, da wächst das Retten da auch ungefähr sowas gibt es bei Adorno gekommen.
Ich glaube nicht, ja. Ich glaube, es ist so, dass diese Praxis selbst ist Utopie. Ich glaube nicht, dass man, ich glaube, der Unterschied zwischen Adorno und Messianismus, es ist etwas, was, es gibt einen Moment der extremen Modernität, die die Leute wie Derrida und so weiter grundsätzlich nicht verstehen, auch gar nicht, weil sie, also die derridianische Tradition, weil sie irgendwie doch nicht ganz modern sind, also nicht ganz durch die Mühle der modernen Kunst durchgedreht worden sind, wie Adorno war. Nämlich, die haben noch nicht verstanden, dass diese Verzweiflung und so weiter, das ist immer schon die Rettung. Man braucht auf nichts mehr zu warten. Wenn ich alles ablehne und wenn ich nicht taxiert bin, also ich habe schon alles erreicht. Warum soll ich noch zusätzlich auf irgendetwas warten? Es ist typisch übrigens, also wenn man liest ja erste Reaktionen auf Schwarze Quadrat von Malevich, ja, auf Schönbergs Musik, auf Dada. Ja. Wenn man liest die zeitgeschichtliche Kritik, fast alle schreiben das Gleiche. Deswegen habe ich einen solchen Text auch am Anfang, am Nullpunkt, ja, von Bertrand, ja, auch abgedrückt. Dieser absolute Nihilismus, diese absolute Absage an jeden Sinn, jede Rettung, jede Möglichkeit und so weiter und so fort, ist die Vorbereitung einer neuen Phase, eine messianische, das sagt ja Berdjaev, christliche Autor, Vorbereitung einer Ankunft, ja, eine neue messianische Hoffnung. Es ist gut, dass man alles ablehnt, weil man auf irgendetwas wartet, ja? Auf eine neue Kunst, eine neue Verbarung und so weiter. Diese Leute, die es gemacht haben, die waren völlig zufrieden, sie haben auch nichts mehr gewartet. Nachdem, ja, es ist ein grundsätzliches Missverständnis. Nachdem Malé Schwarze Quadrat gemalt hat, er war völlig zufrieden. Er hat alles erreicht, was er wollte. Ja, er wollte nicht weitergehen. Ja. Er weiß schon alles. Und Adorno ist genauso. Ja. Er ist jemand, der diesen Zustand, er hat diesen Zustand schon erreicht. Deswegen ist es nicht messianisch. Wenn keine kryptoreligiöse Haltung bei all diesen Autoren, bei Sokrates, bei Adorno und bei allen identifizieren würde, ich würde eher mit Nietzsche argumentieren und sagen, die ist buddhistisch. Wo es spricht über die Psychologie des Jesus Christus als heiliger Buddhist. Das heißt, es ist Identifizierung zwischen Samsara und Nirvana. Buddhist ist gerettet, wenn er eingesehen hat, dass es nicht gibt. Ja? Subjektivität gibt es nicht, Gesellschaft gibt es nicht, die Welt gibt es nicht, alles ist Konstellationen aus falschen und schon durchgeschauten. Sozusagen Trugbilder. Das heißt, wenn alles inklusive seines Durchschauens, alles als Trug und Betrug, ja, wie Adorno sagt, durchschaut ist, und das Durchschauen auch durchgeschaut ist und das alles, dann ist er gerettet, dann ist er schon in Nirvana. Ja. Er wird nicht sozusagen ins Paradies gebracht. Es gibt kein Versprechen. Zusätzliche Anhalt im Buddhismus. Buddhismus ist in diesem Sinne interessant, weil der Buddhist macht keinen zweiten Schritt. Ja, so wie viele andere. Also wird mit Göttern zusammen oder ich weiß nicht, im Paradies oder mit Jungfrauen oder vom Messias gerettet und so weiter und so fort. Ja, sondern es ist schon alles vollbracht, es ist schon alles gemacht. Wenn alles sich als Betrug herausgestellt hat, ist man schon total zufrieden. Ja? Und ja, man ist schon gerettet. Zufrieden im Sinne gerettet. Ja. Erlöst. Ah, das ist diese Identität zwischen Samsara und Nirvana. Nirvana ist nicht anderer Zustand. Ja? Nicht ein Zustand der Wahrheit oder der Erleuchtung, sondern es ist die Samsara selbst. Nur durchgeschaut als Betrugs als Maya, ja, als Betrugs-Verblendungszusammenhang. Ja. Es ist ein sehr buddhistischer Ausdruck. Ja. Im Grunde, wenn ich erklären würde, was ist die Verblendungszusammenhang, ja, das ist Samsara, ja. Das ist Maya. Ja. Okay, wenn man aber das so sieht, aus dieser buddhistischen Perspektive, dann kann man sicherlich sagen, dass er dass diese buddhistische Perspektive eines ignoriert oder nur einen Vorwurf gemacht werden kann. Es ist sozusagen die Forderung der Inkarnation oder der Materialisierung wird ignoriert. Ja? Also sozusagen der radikalste Form des Idealismus genannt wird. Und die Frage ist, wie kann diese Haltung inkarniert werden? Ja, das ist die Frage tatsächlich, die Nietzsche nicht stellt, der Christentum stellt. Ja. Aber Nietzsche sozusagen umgeht diese Frage, indem er sagt, das ist so Kryptobuddhismus. Gut, das ist vielleicht Kryptobuddhismus als Lehre. Ja, das ist gibt und nimmt. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich sozusagen christlich-marxistisch von meiner, ja, eher, aber eben in Richtung Christlizung, weil ich frage mich, wie man das installiert, ja, oder verkörpert, oder ich weiß nicht was. Und letztendlich tut man das, ja, indem man zum Beispiel einen Buchsprecher schreibt, Dialektik da aufnimmt.
Das ist doch das Verhängnis sozusagen, dass diese Art von Transzendentalen eben, oder Sie haben es ja jetzt beschrieben, sagen, das Transzendentale als solches ist immer schon die Erlösung. Aber andererseits ist, also sozusagen, es ist auch immer schon transzendent, aber andererseits ist es eben notwendig in der Welt, dass zum Beispiel die Sphäre der geometrischen Formen, der chemischen Formen, all diese ganzen Beschreibungsphäre verweist zwar doch auf ein Jenseits oder auf das Dahinter, aber sie kann zerstört, wenn ich
ja klar bestellt werden. Nein. Das ist diese Ambivalenz, ja, dass sozusagen Adorno erreicht diesen Zustand, vielleicht als Individuum, ja, dieser Zustand der absolute Freiheit und Transzendenz in Bezug auf alle Inhalte und die Fähigkeit, sich frei zu bewegen. Er braucht nichts anderes, aber er braucht das in Form eines Textes darzustellen. Ja? Das heißt, er produziert einen materiellen Gegenstand. Das heißt, er entgeht der Inkarnation nicht. Ja? Und auch Kafka, der versucht hat, sozusagen diese Inkarnation zu entgehen, indem er aufgefordert hat, alle seine Schriften zu verbrennen, das ist auch nicht gelungen. Ja? Und so. Das heißt, man kann es nicht entgehen. Und sozusagen der ewige Vorteil einer gewissen jüdisch-christlichen Tradition besteht darin, dass sie durch die Reflexion, durch die Inkarnationslehre, die Frage steht nach der verkörperten Logos, das heißt, die Frage steht nach den materiellen Bedingungen des Transzendenten in der Welt. Das heißt, führt ein sehr radikaler Materialismus und ein. Und die Autoren, die sich davon profitieren, wie Marx, die können eine sehr große Kraft entwickeln. Weil sie stellen die Frage, Wie zeigt es sich? Ja? Wie materialisiert es sich? Es muss das doch irgendwie materialisiert werden. Also wie passiert das? Ja? Unter welchen Bedingungen? Und wie geht es das auf der Ebene? Ja, jetzt unabhängig davon, was man darüber denkt. Ja? Und, so weiter. Und dieser radikale Materialismus, dieser materielle Seite, das ist sicherlich eine große Errungenschaft, eine gewisse Art Christentums, eine gewisse Art Judentum, eine gewisse Art.
Weil das ist doch genau das, was Adorno sozusagen die ganze Zeit vollzieht, gerade in seinen ästhetischen Theorien. Und doch, ich würde den Ausweg sozusagen aus dieser Misere gerade darin sehen, dass er auch sagen würde, Verzweiflung schon, Rettung, aber man ist immer noch nicht verzweifelt genug. Das heißt, sozusagen hinter dieser Verzweiflung gibt es eben sozusagen noch eine viel stärkere Verzweiflung, die immer noch nicht eingeholt ist, zu der man immer hin muss und dann ist man wieder in demselben Spiel.
Ja, ja.
Das andere, die Erwartung und
so. Ja, ja, gut, aber es gibt dieser, ja, klar, man ist in Jetzt-Zustand, also in statischen Zustand, ja, in Zustand von Ergo, ja, sozusagen, nicht verzweifelt genug. Aber diese Verzweiflung funktioniert wie aristotelische Liebe, ja, was auch immer. Das heißt, als reine Energie, ja, als reine Bewegung, als rein Übergang, ja, aus einem Zustand zu anderen Zustand. Also Zustand selbst ist ja okay, er ist immer unvollständig. Der Übergang, aber die Energie des Übergangs ist aber dann gewissermaßen vollkommen oder göttlich. Ja. So wie, das erinnert mich ein bisschen auch, also auf der einen Seite an Buddhismus, auf der anderen Seite ziemlich buddhistische Lehre von Aristoteles, ja, dass alles, was Form bekommen hat, inklusive der Ideen, ja, das ist ein Kritik an Plato. Alles, was Form bekommen hat, ist schon sozusagen verdächtig. Aber die reine Bewegung selbst, ja, die ist allein unverdächtig. Ja, in der Zeit. Und das ist das, was Adorno als sozusagen Übergang aus seinem Stand in die Verzweiflung, das tiefe Verzweiflung, implizit bejaht.
Das ist dann doch wieder so was wie ein schwarzer Dissensus der Verzweiflung, weil sozusagen dieses die ganze Zeit sich offen halten, nicht im Modus der Liebe, sondern im Modus der Verzweiflung und Paranoia.
Im Modus der Paranoia und im Modus der Selbstüberwindung. Ja? Sozusagen, das ist ein bisschen so mitschwingend, dieser Übermensch ist der Mensch, der sich selbst überwindet. Ja. Oder die Kraft, die sich selbst überwältigt, ja, das ist übermenschliche Kraft. Ja. Das heißt, ich muss meine Verzweiflung noch einmal verzweifeln und noch einmal verzweifeln. Ich muss ständig im Zustand der Selbstüberwindung sein, mich von mich selbst ständig trennen. Ja. Dann entwickle ich diese Dynamik, die Nietzscheanisch gesehen eine übermenschliche Dynamik oder göttliche Dynamik im Sinne von Dynamis, ja, im Sinne von Aristoteles oder eben buddhistischer Erleuchtung. Ja, in Bewegung, in ständiger Bewegung des Selbstbewegung.
Was überhaupt interessant ist, dass man versucht heutzutage das sozusagen ständig sozusagen so festzuschreiben und diese Perspektive mit einzuholen, sowohl bei Derrida als auch jetzt in dieser Diskussion, also ständig sozusagen diese religiöse Seite, ob nun christlich oder messianisch, dazu integrieren, weil die Figuren kommen ja auch sowohl bei Derrida als auch bei Adorno irgendwie sehr stark von Hegel her, der sozusagen absolut im Grunde genommen die absolute Gegenvariante versucht hat und gerade versucht hat, diese Möglichkeiten abzuschaffen. Wie würden Sie das erklären? Warum interessiert man sich dafür? Was?
Ja, ich glaube, weil es ist halt so, dass die ganze Philosophie ist zusammengebrochen. Philosophie ist schlicht und einfach zusammengebrochen. Philosophische Tradition ist zusammengebrochen. Die ist einfach nicht mehr da. Und in dieser Zeit, wo sie nicht mehr da ist, das ist wie die Kunst, ja? Das ist total zusammengebrochen. Beginnt man Folgendes zu tun. Man beginnt sozusagen, man will nicht in diesem Kreis bleiben, ja, sondern geht nach draußen und beginnt sozusagen aus dem Religiösen, aus dem Alltäglichen, aus dem Mythischen und so weiter sozusagen Dinge zu tragen. Ja, weil, ja, sozusagen man wird zu Sammler. Hegel, naja, das ist letztendlich ein Berliner Professor, ja, letztendlich kann man Hegel mit Christus nicht vergleichen. Vor allem im Kontext der Massenkultur, ja. Weil wer weiß schon was von Hegel, ja. Ja, ich meine, ja. Aber von Christus und von Judentum und von Messia und so weiter, wissen wir alle. Es ist sozusagen die Wiederholung der Philosophie im massenkulturellen Kontext auch gleichzeitig. Wir wissen, dass also zu welchem Sinn, also zu welchem Grad das alles zusammengebrochen ist. Es ist nicht nur interessant, ich habe gelesen im Samtelehrgericht, haben wir ja, so reflektiert. Aber es gibt eine Entschließung des amerikanischen Senats, das habe ich vor kurzem gelesen, und abgedruckt in New York Times, hinsichtlich der Frage nach dem richtigen Verhältnis zu Embryon. Dann gibt es eine Präambel. In dieser Präambel steht Folgendes: Wie man aus allen großen Religionen der Welt weiß, besteht der Mensch aus Körper und Seele. Ja. Und dann wird alles anders. Das heißt, amerikanischer Senat, ja, Amerika ist ein Land der Aufklärung, ja, und so weiter, so. Hat das alles vergessen. Ja. Hegel, ja, die ganze Vermittlung zwischen Körper und Seele, die Problematik ist weg. Ja. Man kehrt sozusagen, wenn man wirklich eine Entscheidung treffen will, die gelten soll für 300 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, was wirklich ernsthaft ist und das Leben der Millionen reguliert, man vergisst die Philosophie einfach. Man vergisst einfach, dass sie es überhaupt gab, ja, einmal, ja, sondern man kehrt zu Basics, zu dem, was die Leute wirklich glauben und denken, und sie wirklich glauben und denken, was sie religiös erzogen sind, gerade zu glauben und denken, auch wenn sie denken, dass sie nicht religiös erzogen sind. Und so, ja, das war in, unter den Bedingungen der massenkulturellen Gesellschaft, ja, nur die Religion gilt. Ja, wir kennen das aus römischen Zeiten. Ja. Als Rom eine globalisierte Gesellschaft wurde, war Philosophie am Ende, Kunst ist verschwunden, alles war weg, es blieb nur die Religion. Ja. Und es ist das, was wir haben. Interessanterweise gibt es jetzt, gerade wenn es jetzt, ja, jetzt ist es immer schwer zu sagen, vor Jerusalem und Tel Aviv war eben in Paris, und dann eben hört man dort, dass die Philosophie sich aus sich selbst zurückzieht. Die französischen Philosophen wollen nicht mehr sein wie Foucault und Derrida, sie wollen nur über die Klassiker schreiben, zum Beispiel Spinoza und Husserl vergleichen oder so. Sie wollen sich sozusagen ihrer jüngeren Generation, will sozusagen ernsthaft Philosophie studieren und ernsthaft philosophische Fragen diskutieren, also so wieder sozusagen abzusondern aus einem breiteren gesellschaftspolitischen oder sonstigen Diskurs. Ja? Das ist eine vorherrschende Mode gerade in der neuen Generation. Eben halt Hegel und so. Und auch sogar, wenn man in universitäre Buchhandlungen geht in Paris, alles was mit diesen Fragen ist gelöst, ist verschwunden. Ja? Und stattdessen stehen irgendwelche komplizierte Bücher über Substanz und Horror. Und so. Wobei Derrida ist einbezogen da. Seine Kommentare zu Plato ist einbezogen, auch Deleuze kommt da für Gucken. Aber sie sind wieder eingebaut in einen sehr, sehr akademischen Diskurs über den Begriff der Substanz von verschiedenen Autoren. Ja, also muss man auch. Also es gibt viele. Ja, es gibt viele Entwicklungen gleichzeitig. Es ist schwer zu sagen, was jetzt ist. Aber ohne jede Frage wird die Massenkultur und der öffentliche Raum zunehmend von den Religionen beherrscht, weil man die Philosophie einfach nicht kennt.
Aber es ist doch dann bei dieser Art Rückkehr zu den Wurzeln ist genauso ein Fundamentalismus der Philosophie im gleichen Maße wie sonst überall ein Fundamentalismus der Religion herrscht. Und ich würde sagen, dass der amerikanische Kongress, wenn er sagt, die Religionen haben den Menschen immer als ein Zusammensein von Seele und Körper interpretiert, dann würde er wahrscheinlich letztlich sagen, dass die Philosophie eine Religion ist wie alle anderen auch, weil die Philosophie hat nie das auch getan, eigentlich immer. Und hat natürlich geschrieben, hat das durchvariiert, wie durch die Theologien, die diversen Theologien auch. Aber man hat es nicht geschafft, sozusagen ein für alle Mal die Seele auszutreiben oder den Körper oder ein drittes zu finden, dauerhaft sozusagen. Was eben auf jedem Baum hat, auf dem man Gesetze komponieren könnte und
ja, so weiter. Eben. Aber vor allem denke ich, dass man sozusagen, dass der Aufklärung, Säkularismus und alles, was mit Aufklärung und Säkularismus zu tun hat, das heißt Wissenschaft, Philosophie und Kunst, ja, das sind sozusagen die Formen, in denen europäischer nach aufklärischer Säkularismus sich artikuliert hat. Ich glaube, diese Zeit ist einfach weg, ja, sie ist abgelaufen. Und zwar auf allen Ebenen. Wenn man weitergeht, also wenn man Massendimensionen eröffnet, ja, dann ist es klar, man hat von Hegel, Husserl nichts gehört. Das heißt, wenn man sich verständlich machen will im Weltraum, man spricht über Buddhismus, Islam oder Christentum oder Judentum, weil zumindest irgendetwas können die Leute damit verbinden. Irgendwelche Vorstellungen, welche Ideen, sie können für etwas sein, gegen etwas. Ja? Man kann, ja, zumindest das, ja? Man kann jemanden fragen auf der Straße, bist du für Islam oder gegen Islam oder so, und er sagt irgendetwas dazu. Aber man kann fragen, bist du, was ist das Substanz bei Fussel, ja? Bist du einverstanden nicht. Er hat nichts zu melden, ja? Und findet das überflüssig, die Frage. Das heißt, Überwindung, also ja, Erweiterung der Kultur zur Massenkultur bedeutet Abschaffen der Philosophie als allgemeine Sprache der Verständigung. Das heißt, die Philosophie wird zu einer spezifischen Beschäftigung, die sich selbst reflektiert, also die Geschichte der Philosophie. Das Gleiche ist der Kunst. Kunst hört auf, eine allgemeine Sprache der Verständigung zu sein, und verwandelt sich in einen Kunstmarkt. Und da werden große Gelder gemacht und abgesetzt und so weiter. Aber es ist sozusagen ein spezifisches Milieu oder so. Es ist keine kommunikative Geschichte. Und die Wissenschaft wird grundsätzlich abgeschafft, weil grundsätzlich unklar wird durch das Internet, also man, was stimmt oder was nicht stimmt. Ja. Es gibt inzwischen gute Beispiele mit dieser koreanischen genetischen Forschung, ja, die auf der einen Seite angeblich stimmt, auf der anderen Seite angeblich nicht stimmt. Alle Beweise dafür und dagegen sind im Internet und sie zu prüfen sind, ist unmöglich. Es gibt diese Wikipedia, ja, von ein Mensch hat in dieser Wikipedia seinen eigenen Namen gefunden. Dieser Mensch, das ist ein Reisepunkt, den ich habe gestern gelesen, gestern auch gehört, da wird geschrieben in Artikel, das ihm gewidmet ist, dass er beteiligt war an der Ermordung von John und Robert Kennedy. Okay, er behauptet, er war nicht beteiligt und will dagegen prozessieren. Also er hat versucht zu klären, wen man anklagen kann, ja? Und gegen wen kann man prozessieren. Er hat sich herausgestellt, dass es strukturell unmöglich ist, weil diese Wikipedia, also Sie wissen, was das ist, ja? Internet-Enzyklopädie, ist so aufgebaut, dass man die Namen der Menschen, die ihre Texte beisteuern, nicht zu verfolgen kann, aber wenn kann, dann nicht darf. Provider ist nicht verantwortlich, ja, ist, für Inhalt der Seite und so weiter. Also nach langer Untersuchung hat festgestellt, dass es prinzipiell generell nicht möglich ist, einen Prozess zu führen. Das heißt, man kann alles schreiben, was man will, und es wird nicht kontrolliert und man wird auch nicht, dagegen kann man nicht prozessieren. Das heißt, das Prinzip der Rule of Law, ja, das ist so ein Prinzip der Gestaltung des öffentlichen Raums, unter dem man verantwortet ist für die Wahrheiten, die man verkündet, ja, dass dieses Prinzip ist einfach weg. Ja. Damit ist die Wissenschaft weg, weil die Wissenschaft ist nur dann funktioniert als eine postaufklärerische Tätigkeit, wenn das, was behauptet wird, wird geprüft nach allgemeinen öffentlichen Kriterien. Wenn es nicht geprüft ist, dann ist es falsch. Ja. Okay. Diese Mechanismen versagen, die sind einfach nicht mehr zur Verfügung. Wir haben also einen Raum, in dem die Aufklärung, die jetzt hier kritisiert wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Zone der Aufklärung ist sozusagen versagen. Einfach auf technischer Weise versagen. Ja, das ist nicht durchführbar. was die Aufklärung verlangt, damit sozusagen sie ins Zahlen einfach zu sein.
Das hat auch die Wikipedia dann einen sehr Aufklärungsmoment, nämlich dann, man stellt einen Text sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen quasi mal rein, das ist mal im positivsten Fall. Und ein anderer Mensch, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt, schreibt da auch was dazu. Und so gibt es deren viele. Und eigentlich ist es im Prinzip die allgemeine, also das allgemeine Wissen, jedem zugänglich, was dort publiziert wird. Und man kann die einzelnen Einträge und die einzelnen Bearbeitungen nachverfolgen. Ein zutiefst freiheitliches System, was man dem anderen System, nämlich es gibt da irgendwo eine Institution, die behauptet, dass das und das richtig und das falsch ist, oder man hat Kriterien, mit denen man da überprüft.
Ja.
Sind diese Kriterien tatsächlich irgendwie wahr, oder haben sie nicht irgendwie eine bestimmte politische Funktion wieder und so weiter und so fort?
Ich verteidige nicht die Aufklärung.
Entschuldigung.
Ja, oder die Gegenaufklärung oder Antiaufklärung. Ich will nur, dass es ganz klar verstanden wird, ja? Was ist die Aufklärung und was ist die Gegenaufklärung. Also, die Aufklärung beginnt, erste Aufklärung beginnt mit Platon als Abschaffung der Mannigfaltigkeit und der Raum der Meinungen. Er sagt, alle Meinungen müssen als Meinungen abgeschafft werden. Stattdessen muss eine Methode eingeführt werden, die keine Meinung ist, sondern Wissen produziert. Ja, das war das Erste. Zweite war von Descartes. Was sagt Descartes? Alle Meinungen sollen abgeschafft werden, suspendiert werden. Stattdessen muss eine mathematische, quasi mathematische Methode eingeführt werden, der absoluten Skepsis, die ja in seiner eigenen, diese Methode der absoluten Skepsis, in ihrer eigenen Entwicklung dann das Wissen produziert. Ja. Das heißt, die Aufklärung bedeutet nicht Demokratisierung der Meinungen, Zugänglichkeit zu Meinungen oder Schaffung der Räume, wo verschiedene Meinungen sich etablieren können. Die Aufklärung bedeutet die radikale Abschaffung jeder Meinungsfreiheit und Ersetzung der Meinungsfreiheit durch eine systematische Produktion des wissenschaftlichen Wissens, sozusagen. Systematische methodologische Organisation Wissens. Ist das gut oder ist das schlecht? Es ist eine völlig andere Frage. Es ist nur so, dass die Institutionen, unter denen wir leben, oder lange Zeit gelebt haben, das hat schon Foucault recht, sind die aufklärerische. Das heißt, Produktion des Wissens, Verwaltung des Wissens durch die Universitäten, Polizei und Gerichte, die fähig sind, das zu überprüfen, Kunstmuseen, wo festgestellt ist, was Kunst ist, was nicht Kunst ist. Also ein System der Institutionen, die eine bestimmte festgelegte Regel funktionieren. Ja. Stattdessen haben wir jetzt eine vorwissenschaftliche, voraufklärische Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit ist anti-aufklärischer Zustand. Ja? Meinungsfreiheit ist zum Beispiel, einer denkt, dass Gott ist drei und drei ist in eins. Andere denken, dass es nicht der Fall ist, sondern nur zwei sind von eins abhängig. Einige denken, dass Christus aus zwei Substanzen besteht, aber hat nur eine Subjektivität. Andere denken, dass es eine Substanz und zwei Subjektivitäten und noch andere, dass es zwei Subjektivitäten, zwei Subjektivitäten, zwei Substanzen, zwei Substanzen und Verhältnis auch. Es ist eine riesige freie, fehlende Meinung. Die Aufklärung beginnt damit, dass man sagt, vergessen Sie noch ganze Quatsch und beginnen Sie bei 2 plus 2 oder gleich 4. Aber leider, das ist schon sicher.
Aber leider nicht als Woche mehr. Also das Desaströse für die Aufklärung war ja, dass sie die Meinung nie abschaffen können. Dass auch die Wissenschaftler
ja. Sie haben nach wie vor Meinung. Ja, ja.
Ja, aber
vor, ja, ja, aber vor allem durch die Demokratisierung. Demokratisierung entstehen der Massenkultur und das bedeutet der Verlust des, der gerichtlichen Verantwortung.
Aber an den Schnittstellen
aber
hat sich auch nichts verändert.
Ist es genau,
ja. Ja, ja, gut, aber ja, aber nicht ganz. Ja. Ich glaube, was hier mitspielt, ist das Secrecy, ja? Ist das wichtige Errungenschaften der Wissenschaft sind geheim geworden, ja? Irgendwo Laboratorien in Los Alamos und so weiter und so fort. Und wir sind in einer Gerüchteküche, ja? Sozusagen durch diese ganze Geschichte, Philosophie und Wissenschaft haben sich verwandelt in eine Gerüchteküche. Und in diesem Zustand. Und es gibt unterschiedliche Gerüchte. Es gibt zum Beispiel ein Gerücht, dass Jesus Christus auferstanden ist, aber es gibt Gerücht, das nicht der Fall ist. Ja? Und sozusagen beide sind Gerüchte. Beide sind vertreten in einer Enzyklopädie. Das ist Enzyklopädie der Gerüchte. Ja? Und der Meinungen in Bezug auf diese Gerüchte. Ja? Das ist der postmoderne Zustand. Ja? Ich weiß nicht, dass es schlecht ist. Das.
Der nächste Arzt.
Ja, ja, ja. Nicht weit gekommen. Ja, das ist schon klar. Ja, gut, ja. Dann